Freitag, Vormittag, vorgestern, Frankreich, südfranzösische Kleinstadt. Ein islamistischer Terrorist hatte schon 3 Personen umgebracht und hat sich in einem Supermarkt verschanzt. Ihr habt das sicher in den Medien und den Nachrichten etwas verfolgt. Am Schluss war noch eine Geisel mit ihm in diesem Supermarkt. Und da meldet sich ein Polizist, Arnaud Beltram, er ist hier rechts, und er bietet sich freiwillig an, ausgetauscht zu werden für diese Geisel. Er geht rein, wir wissen inzwischen, dass er sein Handy anliest, damit die Polizisten draußen hören, was in dem Supermarkt geschieht. Und an diesem Handy haben die dann plötzlich Schüsse gehört. Eine Sondereinheit ist eingedrungen in diesen Supermarkt. Der Arnaud Beltram hat mit dem Tod gerungen und wir wissen inzwischen, einige Stunden später, in der Nacht zu gestern, ist er gestorben. Stellt euch mal vor, ihr wärt diese Geisel. Da geht dieser Polizist für euch in den Supermarkt und stirbt für euch. Für mich, 1000 Kilometer weiter entfernt, ist es eine Geschichte. Ich finde es sehr interessant, ich finde es bewegend. Ich habe Hochachtung vor diesem Polizisten, der das getan hat. Aber stellt euch mal vor, für die Geisel, die jetzt lebt, weil er in den Supermarkt ging. Ein Mann stirbt, gefoltert, verspottet, verschmäht, grausam am Kreuz. Jesus am Kreuz. Und er stirbt nicht, weil er irgendetwas falsch gemacht hätte, so wie der Polizist nichts falsch gemacht hat in dieser Situation, sondern Jesus stirbt am Kreuz, weil er sein Leben gibt für andere Menschen. 2. Korinther 5, Vers 21 heißt, den, der ohne Sünde war, Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir Gott oder vor Gott bestehen können. Wir sind jetzt in dieser Karwoche, der Woche vor Ostern. Karfreitag, Jesus stirbt. Ostern, Jesus ist auferstanden. Und wir können jetzt diese Botschaft von Karfreitag und Ostern nehmen, wie in Tagesschau die Nachrichten von Südfrankreich. Vielleicht mit Hochachtung, vielleicht mit Berührung, aber distanziert, wie eine Geschichte, mit Abstand. Oder wir können das tun, Manuela hat uns schon daran erinnert, an das Logo oder die Aussage des Ostergartens, in dem wir gestern waren, er lebt. Er lebt und wir können erleben, dass er lebt. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir diese Karwoche und auch diese Osterzeit nicht einfach so wie eine Geschichte an uns vorbeiziehen lassen, sondern dass wir sie erleben, mitleben, uns mit hineingeben, mit dabei sind. Wir sind wie die Geisel, für die der Polizist in den Supermarkt ging. Wir sind nicht diejenigen, die an Tagesschau das anschauen, sondern wir sind die Betroffenen. Wir sind die, für die Jesus Christus gestorben ist. Nicht aus der Distanz wie Südfrankreich, sondern aus der persönlichen Betroffenheit heraus. Nicht als Beobachter, sondern mein Leben. Ich möchte erleben, dass er, Gott, Jesus Christus, lebt. Es geht heute um die Einladung zu einer Begegnung. Wir haben das in manchen Liedern ja schon gesungen. Ich komme zu dir, ich möchte dir begegnen. Es ist mein Wunsch heute Morgen in diesem Gottesdienst, dass wir ihm begegnen. Und es ist aber auch mein Wunsch für die ganzen Tage, die jetzt auf uns zukommen. Deshalb ja auch die Tage der offenen Gemeinde, wo wir hier den Raum anbieten zur Stille und zum Gebet und zur Begegnung, zum Erleben dessen, was geschehen ist. In der Karwoche, an Karfreitag, der Tod, das Grab, Ostern, die Auferstehung erlebt. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und wir möchten uns in dieser Woche wirklich mit hineinnehmen lassen. Wir möchten es erleben, miterleben, weil er lebt. Und er lebt, weil er auch für uns gestorben ist. Deshalb diese Angebote der Stille. Es wird kein großes Programm hier geben. Es wird Angebote geben, die euch anleiten, Gott zu begegnen, zu erleben, was er für uns bedeuten möchte. Was passiert, wenn wir Gott so begegnen? Wenn wir ihn erleben? Was geschieht mit uns? Das Mikrofon aus, dann gehe ich hier ans Pult. Was passiert, wenn wir mit Gott leben, wenn wir ihn erleben? Wir sind ja auf einer Reise durch das Leben eines Mannes, den wir etwas verfolgen, das ist Jakob. Und wir kommen heute zu einer Szene aus seinem Leben, die ganz ungewöhnlich ist, die sehr schwer zu verstehen ist. Könnt ihr das Mikrofon bitte anmachen? Die ganz ungewöhnlich ist und unerwartet ist. Und wir möchten diese Geschichte lesen in 1. Mose Kapitel 32. Das ist ab Vers 23 und das ist ein Kampf, eine Szene in einer Nacht, die der Jakob hier erlebt. Und Jakob stand auf in der Nacht, Kapitel 32, 1. Mose, ab Vers 23. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass sie herüberkam, das hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er, also dieser Mensch, ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Wir haben ja schon ein paar Mal im Leben von Jakob diese Namen mit El am Schluss gehabt. Jetzt kommt der Name Israel. El. Gott herrscht, heißt das. Denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Vers 30, und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er wurde nach seinem Namen gefragt. Jetzt fragt er die Gegenfrage: Wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Städte Pnuel oder Pinuel, Penuel, je nach Übersetzung. Wieder ein El-Wort, Pinu, El, das heißt Gott, Gottes Angesicht. Er sagt nämlich: Ich habe Gottes Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Jakob war also hier wieder auf der Flucht, wieder einmal. Dieses Mal nicht auf der Flucht von seinem Bruder Esau, wie vorher, sondern jetzt war er auf der Flucht von Laban, seinem Onkel, zu dem er von Esau geflohen war und bei dem er ungefähr 20, 25 Jahre gearbeitet und gelebt hatte. Er hatte seine beiden Töchter, also die Töchter von Laban, geheiratet, Rahel und Lea, wir hatten darüber gesprochen. Und eines Tages merkt der Jakob, die Beziehung zu diesem Laban wird komisch. Irgendwie ist das nicht mehr, wie es war. Und er merkt, jetzt wird es Zeit, dass ich gehe. Er packt seine 7 Sachen ganz schnell und hektisch Und eigentlich völlig unerwartet und unbemerkt geht er wieder weg und zieht die lange Reise in den Süden, von wo er ursprünglich herkam, also von da, wo seine Familie war. Laban lässt sich das natürlich nicht so einfach gefallen, dass sein Mitarbeiter Jakob da so abhaut, und er geht ihm hinterher. Und im Kapitel vor diesem Kapitel hier könnt ihr lesen, in Vers 24, das wäre dann Kapitel 31, da spricht Gott selber zu Laban und sagt: Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Finde ich eine schöne Aussage von Gott. Er spricht also zu Laban und sagt: Pass du bloß auf. Es gibt nichts anderes mit dem Jakob als freundlich. Laban, obwohl er ja eigentlich nicht so mit Gott in Beziehung war und auf ihn gehört hat, nimmt sich das zu Herzen, begegnet Jakob, aber er redet mit ihm nicht anders als freundlich. Und nun ist also Jakob auf dem Weg zurück. Aber was war zurück? Zurück war ja zu seinem Bruder Esau. Und erinnert euch, er hatte ihn betrogen, er hatte ihn um sein Erbe gebracht, er hat ihn auch um diesen ersten Segen, also den Segen des Erstgeborenen gebracht, und er hatte eigentlich trotzdem, dass es 20, 25 Jahre her ist, immer noch sehr viel Angst. Wir lesen das am Anfang des Kapitels, in dem wir jetzt gerade sind, also im Kapitel 32, da heißt es in Vers 7 und 8 von dem Jakob, die Boten kamen zu Jakob zurück, hat ein paar Boten geschickt, gesagt: Schaut mal, wie das da ist mit diesem Esau. Die kamen zurück und sagten: Wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir entgegen mit 400 Mann. Das klingt ein bisschen nach Kampf und nach Armee. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Das ist Jakob hier in dieser Geschichte. Also abgehauen von Laban. Dort hat Gott eingegriffen und gesagt, also da wird nicht gekämpft. Aber Jakob steht seinem Bruder Esau gegenüber. Der kommt mit 400 Mann an. Und Jakob musste eigentlich davon ausgehen, dass das nicht freundlich gedacht war mit diesen 400 Mann als Empfangskomitee, sondern dass das eigentlich gedacht war als eine Armee gegen den Jakob. Nun, Jakob hatte zwei große Begegnungen mit Gott. Die eine haben wir besprochen schon, das war die Begegnung mit der Leiter. Erinnert euch den Traum, wo er diese Leiter, diese Stufe in den Himmel gesehen hat, wo er am Schluss sagt: Gott, du warst da und ich wusste es gar nicht. Gott selber geht mit ihm, Gott begegnet ihm. Er nennt es dann Bethel, das Haus Gottes, wo Gott ihm begegnet ist. Und die zweite Begegnung ist diese Begegnung. Auch hier wieder in der Nacht. Wenn wir den Text anschauen, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ist ein bisschen hell vielleicht. Es heißt am Anfang: Und Jakob stand auf in der Nacht. Und in Vers 27, nachdem er hier diesen Kampf hatte, wir kommen da drauf noch gleich, heißt es: Denn die Morgenröte bricht an. Und ganz am Ende dieses Textes heißt es: Als er dort vorüberkam, ging die Sonne auf. Die ganze Szene hier ist also während einer Nacht. Diesmal schläft der Jakob nicht, sondern dieses Mal ist er wach. Die ganze Nacht ist er wach und er kämpft hier, wir kommen gleich darauf, mit einem Mann. Was mir aufgefallen ist beim Lesen dieses Textes, ist eben dieser Wechsel von Dunkelheit in Licht. Und wir haben ja die Frage gestellt: Was passiert, wenn wir Gott erleben, wenn wir ihm begegnen, wenn Begegnung mit ihm stattfindet? Und wir sehen hier, es beginnt mit Nacht, dann die Morgenröte und dann geht die Sonne auf. Es ist kein direkter Bezug hier im Text, dass das mit der Beziehung zu Gott etwas oder dieser Begegnung etwas zu tun hat. Aber ich finde das bildhaft sehr schön. Wenn wir Gott begegnen, dann wird aus Nacht Tag. Dann wird aus Dunkelheit Licht. Dann wird aus Nacht über die Morgenröte die Sonne, die aufgeht. Wir kennen das auch aus dem Leben von Jesus. Als Jesus geboren wird, da heißt es dann im Text: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Jesus kam, um Finsternis in Licht zu verwandeln. Aus Finsternis wird Licht bei ihm. Oder selbst beim Tod von Jesus. Wir haben das gestern bei diesem Gang durch den Ostergarten wieder neu so ein bisschen miterlebt. Als Jesus stirbt, geschieht was? Es gibt eine Sonnenfinsternis, Dunkelheit und dann das Erlebnis, dass er auferstanden ist und lebt. Und mich hat es auch sehr beeindruckt, was Markus schon beschrieben hat in dem Ostergarten gestern, wenn man so durchläuft. Zuerst ist man komplette Dunkelheit. Es ist ein Grab, das Grab von Jesus, ein kleines Zettelchen. Ich bin nicht hier, Jesus. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, aber alles noch ganz dunkel. Dann geht man ein bisschen weiter und plötzlich wird es Licht. Und dann kommen diese Düfte, wie es Markus beschrieben hat, der Wasserfall, der Garten der Auferstehung. Wenn wir Jesus begegnen, dann ist das nicht nur so, wie wir es jetzt vielleicht in diesem Garten erlebt haben, sondern dann darf werden, dass aus Nacht Sonne wird. Dann geht die Sonne auf. Ich finde die Formulierung so schön. Und als er an Phanuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Es wurde hell. Er hat Gott gesehen, er ist Gott begegnet und es wurde wieder hell. Nun, wenn wir den Text jetzt mal anschauen, was sagt eigentlich die Geschichte? Da ist ganz viel Unverständliches und Komisches und Unerwartetes mit dabei, das wirklich zum Teil auch schwer zu verstehen ist. Zum einen geht es darum, dass Jakob in der Nacht aufgestanden ist und alle seine Habe über den Fluss gebracht hat. Es geht hier um den Fluss Jabok, der heißt heute Blauer Fluss, ist ein Fluss, der in den Jordan mündet und zum Teil tiefe Schluchten hat, auch ziemlich reißendes Wasser hat. Und ab und zu gibt es solche Furten, die es ja früher bei Flüssen immer wieder gab. Und ich habe gelesen, dass bei diesen Furten das Wasser immer noch so hoch war, dass so ein Pferd gerade ungefähr bis zu dem Körper von dem Pferd in dem Wasser eingetaucht ist. Es war so ein relativ großer und ein reißender Fluss. Und Jakob, heißt es hier, nimmt seine Sachen an einer dieser Furten und bringt alles, was er hat, über diesen Fluss auf das andere Ufer. Und dann zu etwas, was man nicht so genau versteht und wo auch die Bibel schweigt, warum das so ist, dann geht Jakob noch einmal zurück und es heißt hier in Vers 25, Jakob aber blieb alleine zurück. Das war also die Situation. Von Laban weggerannt, Esau mit viel Angst und Unsicherheit vor ihm. Er hat alles auf die andere Seite des Flusses gebracht und jetzt geht er, welcher Grund auch immer, noch einmal zurück auf die andere Seite, wo er herkam. Und da ist er nun alleine zurück in der Nacht mit dieser Angst vor seinem Bruder Esau. 400 Mann, die da kommen. Er hat keine Ahnung, was passieren wird. Wir würden, wenn wir die Geschichte weiterlesen, merken, dass er das ziemlich strategisch sich aufstellt und Leute vor sich aufbaut, dass wenn der Bruder schon kommt und irgendwie kämpft, dass dann seine Lieblingskinder und Lieblingsfrauen zumindest etwas weiter hinten sind und nicht gleich in den Kampf verwickelt werden. Das heißt, er hatte wirklich Angst. Und jetzt ist er da und es heißt hier in Vers 25, aber Jakob blieb allein zurück. Und ich habe mir so gedacht, wir kennen das doch irgendwo. Manche vielleicht aus der Geschichte ihres Lebens von euch, andere vielleicht sogar jetzt im Moment. Jakob blieb allein zurück. Nacht, Einsamkeit, auch die Angst, was da kommen wird, wie so ein Berg vor ihm. Was passiert da, wenn er dem Bruder Esau begegnet? Ich könnte mir vorstellen, der Text sagt es nicht eindeutig, aber Jakob war wahrscheinlich unruhig. Vielleicht ist er deshalb auch mitten in der Nacht aufgestanden, Vers 23, jetzt gehen wir rüber über den Fluss, jetzt kann er nicht schlafen, jetzt muss was passieren. Vielleicht war er nervös, vielleicht irgendwie auch unsicher. Auf jeden Fall war es eine sehr unangenehme Situation für diesen Jakob. Und ihr könnt es im einen oder anderen Fall vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Aber Jakob blieb in der Nacht, im Angesicht des Esau, der da kommt, alleine zurück. Und was passiert in diesen Nächten, wenn wir das mal übertragen jetzt auf uns, die Situation von Jakob? Was passiert in diesen Nächten? Ich lese im Moment ein kleines Büchlein von Thomas Harry. Der Titel heißt Sterne leuchten nachts. Und der Untertitel heißt Gott im Leiden lieben lernen. Sterne leuchten nachts. Und seine Aussage ist, ich empfehle das hier, das Büchlein ist ganz klein, das kann man schnell lesen. Die Aussage in dem Büchlein ist, manche Lektionen, Sterne, kann ich nur nachts erleben. Ich sehe tagsüber keine Sterne, sie sind zwar da, aber ich sehe sie nicht. So ähnlich ist es auch hier. Und er sagt, Gott im Leiden lieben lernen heißt, manche Lektionen, mancher Wachstumsschub kann nur in der Nacht kommen. Sterne, sagt er, leuchten nachts. Nun, welche Erfahrung macht jetzt Jakob in dieser Geschichte? Wenn wir mal weitergehen. Also nochmal Szene, nachts auf der anderen Seite des Flusses, Jakob alleine. Und dann heißt es hier in Vers 25, Jakob blieb alleine zurück, da rang einer, ältere Luther-Übersetzungen sagen ein Mann, aber eigentlich im Hebräischen heißt es ein jemand. Also ganz, ganz, ganz eigentümliche Formulierung, so ein jemand kämpft mit Jakob. Jakob wusste offensichtlich, wenn wir den Text anschauen, nicht, wer das ist, warum jetzt auf einmal kämpfen. Auch der Bibeltext bleibt hier ziemlich stumm. Es ist einfach so, da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Vom Text her wissen wir, dass die Person sehr stark war, also die haben da wirklich richtig gerungen. Es war nicht irgendwie so ein bisschen Spaß, ein bisschen kämpfen, weil es lustig ist, sondern das war ernst, das war ein Kampf letzten Endes um Leben und Tod. Und das Wort, das hier mit Ringen übersetzt ist, andere Bibelübersetzungen sagen Kämpfen, das ist ein Wort, das eigentlich vom Wort Staub kommt, also viel Verwandtschaft mit dem Wort Staub hat. Und eigentlich ist das die Aussage, ich mach dich zu Staub, ich mach dich dem Erdboden gleich. Das war kein Spaß für den Jakob, das war ernsthaft existenziell für sein Leben. Hier ist ein Kampf. Ja, und wer kämpft denn hier mit Jakob? Wer ist das? Ein jemand, da rang einer oder ein jemand. Wer ist es dann? Die erste Antwort bekommen wir aus Hosea, also im Alten Testament noch. Der Prophet Hosea nimmt darauf Bezug auf den Jakob und sagt, schon im Mutterleib hat er seinen Bruder an der Ferse gepackt. Kennen wir die Geschichte, haben wir besprochen. Und im Mannesalter, das ist jetzt die Geschichte von heute Morgen, hat er mit Gott gekämpft, sagt Hosea. Im Text selber, wenn wir da nochmal zurückgehen, da ist es ja dann so, dass Jakob den Mann fragt oder die Person fragt, ja, wer bist du denn? Nachdem er nach dem Namen gefragt wurde und sagt, ich bin Jakob, dann fragt er, und wer bist du? Mit wem kämpfe ich denn da? Die Person sagt, warum fragst du mich? Und segnete ihn da selbst. Das ist eigentümlich, die Geschichte. Überlegt euch, kämpfen aufs Blut, ich mach dich zu Staub. Und dann fragt er, wer bist du überhaupt? Und dann endet die Geschichte und er segnete ihn da selbst. Er gibt keine Antwort, diese Person, auf die Frage, wer bist du, sondern die Antwort heißt, er segnete ihn. Offensichtlich für Jakob Antwort genug, wer er ist. Offensichtlich Gott selber, denn er sagt am Schluss von diesem Text, er nannte die Städte Pniel oder Penuel oder Pnuel, denn ich habe Gottes Angesicht oder Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Das heißt, für Jakob ist nach dieser sehr eigentümlichen, fast komischen Geschichte klar, ich bin Gott begegnet. Ich habe mit Gott gekämpft. Ich habe eine Begegnung mit ihm gehabt. Ich habe ihn erlebt. Und zwar richtig im Kampf, in der Auseinandersetzung in dieser Nacht. Ich habe Gott von Angesicht gesehen. Ich habe hier oben hingeschrieben, Gott der Fremde und doch Bekannte zugleich. Die Geschichte ist irgendwie ziemlich schräg, wenn man sie so liest. Auf der einen Seite Gott der Fremde, er wusste ja nicht, mit wem er kämpft, er hat ihn sogar nach dem Namen gefragt. Und auf der anderen Seite, hier am Ende der Geschichte, viel Vertrautheit. Gott segnete ihn. Und Jakob nennt diese Stelle nicht Ort des Kampfes oder Ort meiner kaputten Hüfte oder sowas, sondern den Ort nennt Jakob nachher selber Peniel, Gottes Angesicht. Ich bin Gott begegnet, ich habe ihn gesehen. Das finde ich interessant. Das steht für ihn am Ende noch da. Ich bin Gott begegnet hier in diesem Kampf. In diesem Büchlein von Thomas Harry, das ich wirklich sehr liebe, spricht er davon, dass wir Gott gerne verstehen wollen. Und wir in der westlichen Welt sind sehr gewohnt, Ursache und Wirkung, Wirkung und Gegenwirkung zu verstehen. Wir wollen Erläuterungen, wir wollen Logik. Aha, wenn eins, dann zwei und dann drei und dann vier. Da bin ich als Physiker ja nicht ausgenommen. Das ist unsere Welt. Was ist die Ursache, was ist die Wirkung, was bewirkt was? Und man möchte das möglichst erklären können. Und in dem Buch sagt Thomas Harry, Gott hat nicht versprochen, dass wir ihn verstehen, logisch nachvollziehen können, sondern Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Nicht verstehen, sondern erkennen. Und interessant, das Wort erkennen, das in der Bibel gerade in Bezug auf Gott sehr häufig vorkommt, kommt ganz am Anfang der Bibel, erst in ein, zwei Kapitel vor, Adam und Eva. Das heißt, Adam erkannte Eva. Nun, das heißt nicht, Adam hat ein Anatomiebuch über Biologie gelesen und jetzt hat er Eva verstanden, was man wahrscheinlich eh nicht versteht, Frauen, aber das ist nicht gemeint hier. Es ist gemeint, eine enge Beziehung zwischen Adam und Eva. Er erkannte sie und genau das gleiche Wort benutzt die Bibel in Bezug auf Gott. Solche Nachterfahrungen lassen uns nicht Gott verstehen im Sinne von Logik, von Ursache und Wirkung, von weil, deshalb und jetzt, sondern Gott erkennen, Beziehung mit ihm aufbauen, nicht ihn verstehen, sondern ihn lieben. Wir haben vorher in dem Lied gesungen, dieser Refrain, the more I seek you, the more I find you. Je mehr ich dich suche, umso mehr finde ich dich. Und umso mehr ich dich finde, umso mehr liebe ich dich. The more I find you, the more I love you. Darum geht es. Es geht nicht um Verstehen. Also wenn ihr mich fragt, die Logik dieser Geschichte, ich finde sie schwer zu erzählen. Es gibt vieles an der Geschichte, ich finde es wirklich schwierig. Warum? Wenn ich jetzt mit der klassischen physikalischen Logik, das ist schwierig in der Geschichte. Aber wenn ich sie angehe vor dem Gesichtspunkt, was passierte in Bezug auf Beziehung zu Gott? Nicht in Bezug auf Verstehen, warum jetzt dieser Kampf sein musste, dann komme ich am Ende, wie der Jakob das sagt, ich habe Gottes Angesicht gesehen. Ich bin ihm begegnet, in der Nacht, in diesem Kampf, in dieser Situation bin ich Gott begegnet. Und Jakob sagt, und das möchte ich festhalten. Wir lesen ja in der Bibel viel von diesem unergründlichen Gedanken Gottes. Die Psalmen sind voll von so Begriffen wie unergründliche Erscheinungen, unerforschliche Wege. Ihr kennt solche Formulierungen in den anderen biblischen Büchern, aber auch in den Gebeten der Psalmen. Die Gedanken des Herrn sind unerforschlich. Solche Verse habt ihr sicher schon häufig gehört. Und das geht in diese Richtung. Gott ist für uns nicht verständlich und erklärbar und logisch in jeder Hinsicht nachvollziehbar. Und das ist aber auch nicht das Ende unseres Glaubens, sondern es geht um das Erleben, um die Beziehung zu ihm. Um das Durchdringen vielleicht zum viel Wichtigeren, als jetzt alles verstanden zu haben. Das viel Wichtigere ist das Erkennen Gottes, die Beziehung zu ihm, das Verhältnis zu ihm. Das ist wahrscheinlich die Absicht Gottes, auch in dieser Geschichte. Nicht eine Logik, warum musste jetzt dieser Wettkampf sein, was ist da genau dieser jemand und wie war das im Einzelnen ganz genau, sondern es geht darum, Gottes Angesicht zu sehen und eine Beziehung mit ihm aufzubauen. An Gott festhalten, könnte man vielleicht sagen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und dieses Festhalten ist in unserer Geschichte ja ganz, ganz, ganz deutlich in Vers 27. Da heißt es, nachdem die Hüfte gebrochen oder ausgerenkt wurde von Jakob, es steht jetzt im Text nicht 1:1, aber ich vermute, da war Ende mit Kämpfen. Also wenn die Hüfte ausgerenkt ist, da seid ihr Physiotherapeuten besser wie ich, aber ich glaube, da ist nicht mehr so leicht Kämpfen. Das heißt, Kämpfen war zu Ende und was macht Jakob? Er hält einfach fest, bis der Mann dann sogar noch sagt, lass mich gehen, die Morgenröte ist doch schon da. Und was sagt Jakob dann? Er sagt nicht, ich kämpfe weiter, sondern er sagt, und ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Festhalten an Gott, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jakob das alles verstanden hat, was hier Sache war und warum das so war. Aber er hält fest und sagt, und ich halte fest, es sei denn, du segnest mich. Ist ja interessant mit diesem Segen hier in dieser Geschichte. Das Thema Segen ist, wie wenn es den Jakob verfolgt. Er hat den Segen seines Bruders erschlichen mit dieser Suppe. Er hat später seinen Vater angelogen und betrogen, wo er so getan hat, als wäre er Esau. Hat den Segen erschlichen und jetzt sagt er wieder, und ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Dieses Mal hier nicht erkämpft. Da gab es nicht mehr viel Kämpfen mit einer kaputten Hüfte. Auch nicht erschlichen und ertrickst wie die anderen Male, sondern dieser Segen einfach erhalten. Es heißt hier, und er segnete ihn daselbst. Einfach Segen. Er konnte nicht mehr rennen, er konnte wahrscheinlich nur noch irgendwie so humpelnd laufen, aber es heißt, und er segnete ihn daselbst. Manche Autoren, die ich gelesen habe zu dieser Geschichte, sehen in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit so eine Art Lebenswende, man könnte fast sagen Bekehrung von Jakob. Und das wird auch noch einmal unterstrichen durch den Namen. Da heißt es ja, du sprachst, also er fragt ihn ja, wer bist du dann? Und dann sagt er Jakob. Wir lesen das so wie, ja, Heinz oder Daniel oder sonst irgendwas. Aber in dem Moment, wo Jakob sagte, ich bin Jakob, hat er gesagt, ich bin der Fersenhalter. Das bedeutet ja der Name. Ich bin der, der schon von Anfang an immer gedacht hat, ich komme zu kurz. Ich habe schon gegen meinen Bruder im Mutterleib gekämpft, wie wir es Hosea 12 gesehen haben. Ich bin Jakob, sagt er hier. Und ich vermute, der Text sagt es nicht so deutlich, aber ich vermute, mit diesem Wort Jakob ist wie so ein Film seiner ganzen Lebensgeschichte nochmal gewesen. Der Betrug an seinem Bruder Esau, der Betrug mit seinem Vater Isaak, das Wegrennen, dieses schlechte Verhältnis mit Laban, die Geschichte mit Lea und Rahel, die eine, die er nicht so geliebt hat und auch sehr, sehr verletzt hat. Der ganze Film ist wahrscheinlich gerade noch einmal abgelaufen. Und er sagt, das bin ich, Jakob. Und dann sagt Gott hier in dieser Geschichte, kann ich bitte die Präsentation nochmal haben? Dann sagt Gott in dieser Geschichte, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Übrigens wieder so ein Wort mit El, Gott. Israel. Und es heißt, Gott herrscht. Er bekommt hier einen neuen Namen, der Name, der bis heute der Name einer ganzen Nation ist. Gott sagt, du bist ein neuer Mensch geworden. Du bist nicht mehr Jakob, der Betrüger, der Trickser, der immer so die schlüpfrigen Wege irgendwie versucht, auch möglichst, dass er nicht zu kurz kommt und dass er alles hat, sondern Gott sagt hier, Jakob, ein neuer Name. Und wir wissen aus dem Alten Testament, Name ist im Alten Testament immer Programm. Das ist nicht nur ein Name, sondern das ist Eigenschaft, das ist Wesen des Menschen. Das heißt, Gott sagt hier, Jakob, du bist ein neuer Mensch. Gott herrscht jetzt auch in deinem Leben. Israel, Gott herrscht. In deinem Leben bricht die Herrschaft Gottes auf. Ein neuer Name für den Jakob hier. Altes, so würde das das Neue Testament sagen, oder Paulus schreibt es ja so, Altes ist vergangen, Neues ist geworden, im Korintherbrief. Du bist nicht mehr der Betrüger und der Trickser, sondern jetzt herrscht Gott. Ich habe gesagt, manche Autoren sehen in dieser Geschichte wie so eine Kehrtwende, eine, man könnte fast sagen, Bekehrung von Jakob. Andere sagen, da gehört Timothy Keller dazu, die sagen, eigentlich hat diese Kehrtwende schon etwas früher begonnen. Wenn wir das Kapitel 32 lesen, schon in der Umkehr wieder zurückzukommen zu Esau, zu seiner eigenen Umgebung, wo Jakob aufgewachsen ist, sagen manche, ist ja eigentlich schon eine Art Kehrtwendung. Er stellt sich seiner Vergangenheit, er stellt sich dieser schlechten Beziehung zu Esau und er kehrt um und wird oder möchte wieder zurückkommen in seine Heimat. Und dann stellt euch mal diese Situation vor. Jakob entscheidet sich, okay, ich gehe zurück. Ich begegne meinem Bruder Esau, was immer es bedeutet. Ich mache mich auf den Weg. Fast ein bisschen wie der verlorene Sohn. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Und dann diese Geschichte. Gott ist ja nicht für ihn, so in der Geschichte, sondern er kämpft gegen ihn. Er macht ihn fertig. Staub kämpfen. Ich mache dich zu Staub. Was ist denn das? Und Timothy Keller sagt, das ist nicht ein Gott der liberalen Theologie, so, oh ja, Gott ist nur Liebe und alles säuseln und toll und super. Er sagt, es ist aber auch nicht der Gott der Konservativen. Mach's richtig, dann segnet dich Gott und dann wird alles. Das passt nirgendwo rein, diese Geschichte. Jakob macht sich auf und dann kämpft Gott mit ihm. Kämpft gegen ihn. Völlig unerwartet, völlig anders. Gott, der Verwundende, die Hüfte ist kaputt, aber auch der Segnende zugleich. Gott gebraucht, sagt Thomas Harry in dem Buch, das ich da habe, und aber auch Timothy Keller in seiner Interpretation dieser Geschichte, sie beide sagen, von unterschiedlichen Perspektiven kommend, eigentlich geschieht in schwierigen Zeiten, in solchen Nachtszenen, in solchen Kampfszenen, eigentlich geschieht da das Wesentliche unseres Lebens. Keller sagt, Gott säuselt uns nicht in ein neues Leben hinein, er kämpft uns in ein neues Leben hinein. In diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung wird Neues für Jakob, ein neuer Name, Israel. Und interessant ist in der Geschichte ja, Gott führt diesen Kampf nicht per Drohne, Fernsteuerung weit weg, irgendwie so nichts mit ihm zu tun, sondern Gott ist ja in dem Kampf mittendrin. Ist genau bei Jakob in dem Kampf. Zwar im Sinne des Gegenübers im Kampf, aber Gott begibt sich ja direkt zu Jakob in seine Situation hinein. Und wieder vom Ergebnis her gesehen, wie hat es denn Jakob erlebt? Er sagt, am Ende bleibt für mich die Erfahrung, ich bin hier Gott begegnet. Ich habe sein Angesicht gesehen. Ich habe mit ihm gerungen, mit Gott gerungen. Und das hat mein Leben, sagt Jakob hier, verändert. Und damit sind wir wieder beim Anfang der Geschichte. Er hat Gott erlebt. Er kämpft. In der Nacht diese schwierige Situation mit ihm erlebt. Und er sagt, ich lasse das nicht sein. Ich halte fest, es sei denn, du segnest mich. Gott der Fremde und der Bekannte gleichzeitig. Ich bin Gott begegnet, ich habe sein Angesicht gesehen. Gott der Verwundende mit der Hüfte und gleichzeitig der Segnende. Das ist mein Anliegen für heute Morgen und für diese nächsten Tage in der Karwoche, für mich, für uns alle. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich suche deine Nähe. Ich möchte nicht alleine kämpfen. Ich möchte von Gottes Segen abhängig sein. Ich höre, rede du. Ich lass nicht los, es sei denn, du segnest mich, denn ich werde still, vielleicht auch in den Tagen hier im Haus, und Gott kann handeln. Vielleicht kann ich nur noch festhalten mit einer gebrochenen Hüfte, jetzt bildlich gesprochen, vielleicht verletzt, vielleicht verwundet, aber ich kann festhalten und sagen, und ich möchte Gottes Segen und Gottes Gegenwart erleben. Ich höre auf, machen zu wollen, tun zu wollen. Ich möchte vom Segen Gottes her leben. Jakob hat aufgehört zu kämpfen, als die Hüfte ausgerenkt war, aber er hat festgehalten und den Segen Gottes erwartet. Vielleicht müssen wir aufhören zu kämpfen. Vielleicht in dem Bild gesprochen, die Hüfte ausgerenkt, aber ich möchte festhalten. Ich möchte Gottes Segen erleben. Ich kann es nicht tun, Gott selber kann es tun. The more I seek you, haben wir gesungen oder gehört, the more I find you. Je mehr ich dich suche, umso mehr werde ich dich finden. Und umso mehr ich dich finde, umso mehr werde ich dich lieben. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich halte fest an dir, mein Gott, auch wenn ich dich nicht verstehe. Und ich lasse dich nicht los, ich lasse nicht los, weil ich ohne diesen Segen nicht leben will und nicht leben kann. Wir beten. Herr, wir kommen jetzt vor dir und sind vielleicht wie Jakob, irgendwie in der Nacht, alleine, vielleicht auch mit Ängsten, vielleicht auch mit Verletzungen, vielleicht können wir nicht mehr kämpfen. Aber wir möchten mit Jakob sagen, wir möchten an dir festhalten, damit du uns segnest. Wir möchten nicht ohne und wir können nicht ohne deinen Segen leben, deshalb halten wir an dir fest. Unser Gott, wir möchten das eigene Ringen und Kämpfen und Tricksen wieder Jakob aufgeben und nur noch dich festhalten und dich bitten, segne du uns. Unser Leben ist in deiner Hand. Weil du uns segnest, kann unser Leben gelingen. Nicht, weil wir es tun und machen und organisieren. Unser Herr, jetzt gerade in der Karwoche, die vor uns liegt, wenn wir uns an Karfreitag an deinen Tod erinnern, an Ostern, an dein Auferstehen und dein Leben, dann möchten wir gemeinsam sagen, wir lassen dich nicht. Wir halten fest an dir, auch wenn wir nicht alles verstehen. Wir halten fest an dir, damit du uns segnest. Das möchten wir festhalten, mit dem möchten wir in die Woche gehen. Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Amen. Wir möchten jetzt ein Lied singen, das wie eine Antwort darauf ist. Herr, ich komme zu dir. Wir möchten diesen Text bewusst singen. Ich komme zu dir, so wie ich bin, aber ich komme. Ich lass dich nicht los, du segnest mich denn.